Ich hoffe, das nimmt mir jetzt keiner krumm, aber das sagen wir halt immer so, im Winter gehört der Berg uns, da können wir machen, was wir wollen. Im Sommer gehört er den Kühen. Das ist einfach so und da müssen wir schon eine Mischung finden. Wir wollen schon das naturnahe Erlebnis, also dieses Familien in die Natur bringen, vielleicht auch die Altwirtschaft zu erklären, die Natur, Kräuter, das Leben da oben einfach mal so auch näher zu bringen. Und da kommen dann schon auch mal zwei Welten aufeinander und das ist einfach die Aufgabe, das sage ich jetzt mal, miteinander zu kombinieren, so dass es jedem was nützt und keinem wehtut. Nach 2 Jahren habe ich da mit einem sehr, sehr guten Freund von mir, der eben in diesem Bergbahn-Thema unterwegs ist, das ist einer der Monteure von Kiesbohrer, mit dem dann gesprochen und sagte, du hast doch die Ausbildung, probier doch mal einfach an die Bergbahn. Und dann habe ich das gemacht. Und ich muss jetzt sagen, nach der ganzen Zeit, das war eine für mich persönlich der besten Entscheidungen, die ich treffen habe können.
Es sind die Menschen, die das Allgäu prägen. Von der Unternehmerin zum Elbler, vom Sozialarbeiter bis zur Künstlerin. Ich bin Erika Dürr und spüre jeden Monat besondere Geschichten von besonderen Menschen aus der Region auf. Ich wünsche euch viel Freude bei dieser ganz persönlichen Reise durch das Allgäu. Hallo zur neuen Folge. Heute gehen wir der Frage nach, was es eigentlich alles braucht, um ein Skigebiet zu betreiben. Mein Gesprächspartner ist Geschäftsführer der Hörnerbahn in Bolsterlang und erklärt, was die Aufgabe von Schneiern ist, was eigentlich genau während einer Revision passiert und ob es eigentlich wirklich so cool ist, eine Pistenraupe zu fahren. Kleiner Spoiler an der Stelle, ist es. Ich wünsche euch viel Freude bei meinem Gespräch mit Martin Fahr. Martin, wir sitzen hier in der Sonne.
Klischee, ja.
Wir schauen auf Schnee, auf frisch gefallenen Pulverschnee. Es ist ein Traumtag. Ist es dann ein guter Tag für dich oder ist es eher ein Tag, der viel Arbeit für dich bedeutet?
Wir hatten es ja vorhin schon mal kurz angeschnitten. Es ist ein guter Tag, selbstverständlich. Also unsere Gäste freuen sich natürlich immer am besten beim klaren Sonnenschein, bei tiefen Temperaturen, dass die Pisten schön lange halten. Und da ist natürlich der Skitag immer am schönsten im Gegensatz zu, ja, großer Schneefall oder wenn dann die technische Beschneiung noch läuft dazu oder es regnet vielleicht sogar noch. Also da sind die Tage schon die schöneren, auch für uns als Bergbahnmitarbeiter oder Betreiber sind solche Tage schon dann geschenkt. Und die letzten Wochen waren ja wirklich immer viele schöne Tage dabei und dann mit noch ein bisschen frischem Schnee, für uns könnte es auch noch ein bisschen mehr sein, aber wir nehmen das, was wir kriegen, da kommen wir gut klar damit. Ja. Also so ist es dann schon schön.
Bevor wir darauf eingehen, was du alles mit diesem Schnee tust in der Wintersaison und was du nicht tust oder was genau, würde ich ganz gerne noch kurz einhaken. Und zwar, du bist Geschäftsführer der Hörnerbahn hier. Ist es so gekommen, dass du hier Bolsterlang Downtown aufgewachsen bist und von früh an schon immer gedacht hast, so da will ich hin? Oder lief es ganz anders?
Es lief ganz anders. Mal um ganz kurz also zu meiner Person auszuholen. Also ich bin eigentlich im Ostallgäu in Marktoberdorf aufgewachsen, war da eigentlich ziemlich fest mit meinen Wurzeln verwurzelt. Ich habe 2 Geschwister noch, die auch da unten sind, einen älteren Bruder, jüngere Schwester. Und habe dort meine Ausbildung zum Kfz-Mechaniker gemacht und habe mir dann irgendwann mal vorgestellt, ich gehe zur Bundeswehr. Dann bin ich zur Bundeswehr gegangen und dann hat es geheißen Wehrpflicht. Die gab es ja damals noch. Dann habe ich die Wehrpflicht gemacht und irgendwie hat mir das gefallen. Nach 12 Jahren bin ich dann aus der Bundeswehr rausgegangen, war aber dann schon mit der Bundeswehr in ganz Deutschland unterwegs, in diversen Auslandseinsätzen und bin aber dann immer wieder in Kempten gelandet. In Kempten bin ich dann immer wieder mal so in der Grundausbildung als Ausbilder auch tätig gewesen. Da sind wir immer nach Sonthofen gekommen zur Einkleidung, weil da diese Bekleidungskammer der Bundeswehr damals war. Die ist jetzt mittlerweile nicht mehr hier. Da habe ich meine damalige Frau kennengelernt und so bin ich dann nach Sonthofen gewandert. Habe dann über die Bundeswehr, nachdem die Bundeswehr diesen Strukturwandel durchgezogen hat, war das nicht mehr meins. Das wollte ich so nicht mehr haben. Ich bin mit der Struktur nicht mehr wirklich so klargekommen und habe mich dann entschieden, aus der Bundeswehr wieder auszutreten und diesen Berufsförderungsdienst bei der Bundeswehr komplett zu nutzen, der da als Zeitsoldat ziemlich gut greift und dir ziemlich mannigfaltige Möglichkeiten. Da habe ich angefangen, mein Abitur nachzuholen, habe das dann wieder sein lassen, bin dann nach Augsburg gegangen und habe dann eben den Maschinenbautechniker gemacht, bin dann nach Röthenbach in die Abteilungsleitung von einem Kunststoffverarbeitenden Betrieb gegangen und dort war Krawatte, schwarze Hose, weißes Hemd, früh rein, abends raus, es war nicht meins. Und das hatte ich dann nach 2 Jahren, habe ich dann mit einem sehr, sehr guten Freund von mir, der eben in diesem Bergbahn-Thema unterwegs ist, das ist einer der Monteure von Käsebohrer, mit dem dann gesprochen und dann sagte er, du hast doch die Ausbildung, probier doch mal einfach an die Bergbahn zu gehen. Überhaupt ohne irgendwelche Vorbelastung, klar, ich fahre Ski und Ding. Und dann habe ich das gemacht und bin dann irgendwann 2012, September, bei der Hörnerbahn gelandet. Und ich muss jetzt sagen, nach der ganzen Zeit, das war eine für mich persönlich der besten Entscheidungen, die ich treffen habe können. Allein vom Workflow her, von, ja, das wollte ich dann haben. Das war dann einfach keine Krawatte, keine schwarze Hose mehr. Ich kann meine Fähigkeiten ausspielen, egal in welcher Seite, ob Technik, ob Personalführung, ob Sonstiges. Das war so richtig und bin dann eben auch durch den Herrn Tüchler, wie man sagen muss, rangeführt worden und wurde dann in dieses Haifischbecken Bergbahn geschmissen. Und das hat mir richtig gut gefallen. Also ich habe gemerkt, ich kann da ziemlich lang und ziemlich gut an der Oberfläche schwimmen bleiben. Ja, und seitdem mache ich das, also ich glaube, ich kann sagen, schon ohne jetzt da selbst beweihräuchern zu wirken, mit ziemlichem Herzblut, ja. Mhm.
Gibt es in dem Skibetriebsbusiness so Benchmarks, die man heranzieht, um zu zeigen, wie groß das Unternehmen ist oder wie groß das Skigebiet ist?
Natürlich gibt's Kennzahlen. Natürlich gibt's Möglichkeiten, sich irgendwie zu präsentieren, die bei uns jetzt, ich sage jetzt mal, in diesem kleinen Mittelstand, den wir jetzt hier im Allgäu sind, die Benchmark ist ganz einfach die Beförderungszahl und die Pistenlänge, würde ich sagen. Also sind wir ein großes mittelständisches, kleines mittelständisches und wir würden uns jetzt so in die untere Riege, glaube ich, jetzt ersetzen im Vergleich jetzt zu den Oberstdorfern und alles, was nach Österreich rübergeht. Aber wir können es trotzdem ganz gut.
Was zeichnet das Skigebiet hier für dich besonders aus? Was ist so das Besondere?
Boah, das ist eine gute Frage. Klein, aber fein, würde ich jetzt wirklich sagen. Also was heißt klein? Wir haben unsere Größe, wir haben, denke ich mal, relativ moderne Anlagen, jetzt auch mit den Nachbarn zusammen. Wir haben viel investiert, auch jetzt in neue Anlagen. Wir sind mit unserem Tellerlift, unserem Dorflift ziemlich gut auch für die Kleinen bestückt. Was zeichnet uns aus? Wir sind eigentlich in den Ausrichtungsphasen familienfreundliches Gebiet mit Platz nach oben, sage ich jetzt mal. Also wir haben eine sehr, sehr gute Pistenqualität. Wir haben von der steilsten Piste, sage ich jetzt mal, wenn man jetzt unseren Weiherkopf hernimmt, bis zum kleinen Dorflift, alle Möglichkeiten für Familien da. Und ich glaube, wir sind sehr unkompliziert zu erreichen. Jetzt gerade so in dieser Taleinfahrt, jetzt auch mit Ofterschwang zusammen, sage ich jetzt mal, sind wir da in der ersten Reihe. Und unsere Aufgabe ist jetzt eigentlich, oder das machen wir seit Jahren schon, wir versuchen die Qualität zu halten, weiter auszubauen und dann einfach diese Familienfreundlichkeit herzubringen. Also wirklich Familien mit Kindern, die hier dann ihren Skitag, ihr Ski lernen und auch weiteres Skifahren praktizieren können. Und mit unseren Skischulen im Dorflift drunten ist es ja wirklich so, die Kinder kommen im Urlaub zu uns, machen ihren Skikurs und erinnern sich dann wieder daran, hey, ich war doch mal an der Hörnerbahn und dann kommen die als Erwachsene wieder. Und das hat man ganz oft auch, wenn man jetzt, was weiß ich, am Dorflift mit Leuten redet oder an der Kasse, ah, da war ich früher schon mal, da komme ich gerne wieder her. Und das wollen wir eigentlich ziemlich halten. Also qualitativ hochwertige Pisten mit allen Schwierigkeiten von ich sage jetzt mal, dunkelrot bis leicht blau, wie man einfach in der Presse auch weitergibt. Und das wollen wir eigentlich halten. Das ist eigentlich so unser Ziel, glaube ich.
Ich würde gerne so ein kleines Gefühl dafür bekommen, was es eigentlich bedeutet, so ein Skigebiet zu betreiben. Also erstmal, wie viele Mitarbeitende sind hier tätig im Winter?
Also, wir müssen da, glaube ich, ein bisschen zerteilen, die ganze Geschichte. Also im Sommer, wir sind in der Regel, durch das, dass wir jetzt aber mit einer Gastronomie auch noch mitarbeiten, ich sage jetzt mal roundabout 25 Mitarbeiter mit allen drum und dran, die im Sommer hier arbeiten. Im Winter geht diese Zahl schon mal hoch auf 45 bis 50. Das kommt jetzt immer wieder drauf an und darum haben wir ja vorhin auch auf die Wetterlagen. Habe ich viel Schneefall, muss nicht viel technisch beschneien oder habe viele Arbeiten, dann sind manche Arbeitsplätze etwas weniger oder outgesourced. Mittlerweile arbeiten wir sehr viel auch mit Minijob-Möglichkeiten, also einfach nur 1-2 Mal die Woche. Aber im Grunde genommen brauchst du einen Stamm, um alle Anlagen zu betreiben. Ich würde jetzt mal sagen, so 38 bis 42 Mann, die ich brauche, damit ich wirklich gesichert jede Anlage und alles in Betrieb halten kann.
Jetzt gibt es wahrscheinlich eine ganze Reihe an Jobs hier und jeder ist wichtig. Aber welche Tätigkeiten, welche Jobs stechen da so raus?
Natürlich meiner. Nein.
Natürlich.
Also, Es gibt hier ganz verschiedene Ebenen, sage ich jetzt mal, die jetzt halt einfach da sind. Das ist jetzt der, und das ist nicht despektierlich gemeint, der normale Seilbahner, der jetzt ganz normal, der Einstiegshelfer, der am Gast arbeitet, einer der wichtigsten Jobs, muss ich schon sagen, weil das ist das Bild nach außen, das ist die Leute, die repräsentieren die Bahn, unsere Art und Weise, Freundlichkeit, Kundenservice, das sind so die Dinger, die wirklich wichtig sind, aber, und das ist halt das, was ganz oft verkannt wird, die Leute im Hintergrund. Die Leute im Hintergrund heißt jetzt zum Beispiel unsere Pistenraupenfahrer, die natürlich diese Pistenbullis durchs Gebiet fahren, die natürlich allein vom Gerät schon, sage ich mal, bei vielen Kinderaugen und auch bei größeren Kindern ein Glänzen in die Augen packen und wo ganz viele Fragen kommen, kann ich da mal mitfahren, kann ich einfach mal dabei sein? Die sind natürlich ganz wichtig dahinter, weil die unsere Pistenqualität setzen. Und ganz, ganz wichtig im Hintergrund ist jetzt gerade in diesen Wintern, die wir aktuell haben, diese ganze technische Beschneiung oder die technische Schneeproduktion, das sind natürlich dann immer im Hintergrund, ohne dass es irgendjemand sieht, die ganze Nacht Leute unterwegs, die einfach schauen, dass die Schneequalitäten passen, dass die Maschinen laufen, dass die Pumpen laufen, dass die Technik läuft und. Und dann habe ich halt noch, ja, die Kasse. Das ist eigentlich so der erste Anlaufpunkt. Unsere Kassendamen, die da auch sehr, sehr viel Herzblut zeigen müssen und manchmal auch ein sehr stabiles Nervenkostüm haben müssen, weil wenn man dann denkt, der Gast kommt aus Stuttgart zum Beispiel, steht im Stau, fängt vom Stau zu Stau zu Stau, kommt dann hier rein, dann ist der Parkplatz vielleicht noch voll, dann kommt noch da vorne ein Parkplatzwärter, der sagt, du darfst jetzt hier nicht parken, sondern musst dort parken und dann komme ich noch an die Kasse und habe dann noch eine Schlange, dann müssen die schon ziemlich viel abfangen und dann auch schon ein bisschen psychologisch gegenarbeiten. Aber das können sie eigentlich recht gut bei uns. Also es funktioniert. Aber das Problem haben, glaube ich, alle. Also in diesem ganzen Konstrukt sind sehr, sehr viele Tätigkeiten, die auch hinter den Kulissen arbeiten. Das ist genauso. Die Gastronomien müssen laufen. Das Material muss nach oben gebracht werden. Die Wartungen im Hintergrund müssen natürlich auflaufen. Wir haben monatliche, wöchentliche Prüfungen, die dann einfach dann laufen, wenn der Gast nicht im Gebiet ist. Und das ist manchmal auch ein Punkt, wo man vielleicht mal anmerken müsste, in der Früh kommt mal so eine Anlage nicht gerade ganz pünktlich in Betrieb, weil halt einfach eine technische Maschine einfach eine technische Maschine ist. Da ist gar nicht so schlimm, dass der Mitarbeiter jetzt vielleicht gerade nicht weiß, was er zu tun hat, was in ganz vielen Fällen so ist, dass es gar nicht so ist, sondern es ist was vereist. Es ist was verklemmt, sonstige Sachen. Und da muss man dann schon auch wieder schauen, dass unsere Jungs dann schnell dahinter gehen, das Ganze wieder so schnell wie möglich fixen und unser Ziel ist eigentlich immer, zu jeder Zeit rechtzeitig in Betrieb zu gehen und mit der weitestgehend immer gleichen Qualität. Das ist so mal die Sinn. Und da sind unsere Mitarbeiter, glaube ich, ziemlich gut mit dabei.
Da fallen mir jetzt 1000 Anschlussfragen an. Lass uns zuerst mal mit dem Allerwichtigsten anfangen, die Pistenraupen. Ich glaube, jeder kennt dieses Glänzen in den Augen. Also entweder, weil es bei ihm selber passiert oder weil er Menschen kennt, die darauf sehr emotional reagieren. Und du hast es schon gesagt, kann ich da mal mitfahren? Kann man da mitfahren?
Es gibt Skigebiete, die bieten das an.
Ja.
Ja, das ist einfach immer so eine Sache und das sage ich ganz ehrlich. Bei uns fangen die Pistenraupen an der Mittelstation und fahren nach oben, machen die den oberen Bereich, also alles, was von, ich sage jetzt mal, 1700 Meter abwärts geht bis an die Mittelstation. Und dann erst gegen Abend fahren die ins Tal. Das ist bei uns sehr schwer zu organisieren, weil ich dann den Gast oder den Mitfahrer den an die Raupe bringen muss. Die Logistik dahinter ist bei uns einfach schwierig. Es gibt Gebiete, die bieten das an, da kann man sich schlau machen drüber. Wir bieten es nicht an. Natürlich gibt es so hin und wieder mal den Moment, wo man irgendwas organisiert aufgrund von irgendwelchen Sonderabfragen oder sonstiges. Aber das ist nicht die Regel.
Ja.
Und es ist natürlich schon auch so, wenn ich als Raupenfahrer in meiner Raupe bin, die sind schon konzentriert, die Jungs. Und wenn dann halt ich sehe es an meinem Sohn zum Beispiel, wenn der darf mal mitfahren, das muss man ja ganz ehrlich mal sagen, und der hat Fragen ohne über Fragen. Und da ist halt dann immer schwierig, dass dann derjenige mit dem Konzentrationspegel auch weit runterfährt. Und darum haben wir gesagt, für unseren Skibetrieb, wir machen keine Taxifahrten, sage ich jetzt mal.
Ja.
Aber es ist schon schön.
Gut, dann ist die Alternative natürlich selber fahren. Wie realistisch ist es, Raupenfahrer oder Fahrerin zu werden?
Ach, ich glaube, in der jetzigen Lage ist es gar nicht so unrealistisch. Also das ist schon, also bei uns oder ich sage jetzt mal, die Regel ist es meistens, dass bei uns die Jungs Sommer Baggerfahrer, LKW-Fahrer, irgendwas im handwerklichen Baubereich oder Landwirt sind auch ganz viele dabei, die damit reinkommen. Aber wenn ich da Lust drauf habe, ich muss es lernen. Also das ist ein reiner Anlernberuf. Da gibt's Kurse oder es wird halt dann von unserem Pistenchef, wird da unter die Fittiche genommen. Dann wird es einem gezeigt, wie das Ganze funktioniert. Und dann ist es ziemlich realistisch. Man muss nur halt natürlich sagen, dass so schön dieses Raupenfahren auch ist, ich fahre jede Nacht bei jedem Wetter. Und ich habe nicht jetzt so, wie wir jetzt hier hocken, schön bei der Tür rausschauen und Sonne haben, sondern es ist dunkel, es ist Nebel, es regnet, es ist viel Arbeit, es ist langwierige Arbeit. Also man muss schon, das ist so, da ist so ein schöner Glanz drumherum, aber wenn ich dann so in die Mitte reinschaue, kann der Glanz schon auch mal ein bisschen verblassen. Also da ist schon, das ist manchmal schon auch ein Job, den man familiär überhaupt machen muss, weil ich muss halt jeden Abend raus. Ich meine, wir haben natürlich ein Verfahren, wo sich die Jungs abwechseln, aber an starken Schneefalltagen muss ich zweimal raus. Es gibt auch Tage, da bleiben sie oben am Berg, weil sie am Abend bis um 2 Uhr fahren, dann schlafen sie ein paar Stunden, gehen wieder raus, damit in der Früh die Piste wieder steht. Also das ist schon, das ist genauso wie bei allen anderen Sachen, da sind schon auch Wermutstropfen dabei. Ist nicht immer alles schön.
Schade. Der andere Job, von dem ich gehört habe, ist der Schneemeister.
Ja, bei uns im Umgangssprache die Schneier genannt.
Aha.
Ja, das ist genau das Gleiche. Also wir haben jetzt, ich kann jetzt nur von unserem Gebiet, es gibt jetzt in anderen Gebieten auch, ich meine, wir sind jetzt mittlerweile in der Größe, wir sind so bei über 90 Schneeerzeugern, die in diesem Berg laufen, und sobald wir Schnee machen, laufen eigentlich weitestgehend alle von diesen Schneeerzeugern, und viele sagen, ja, schmeißt man halt an und dann ist alles gut. Na, es ist halt wirklich nicht so, weil erstmal, um den Abriss zu machen, in der technischen Beschneiung, es kommen Medien zusammen, die normalerweise nichts zusammen zu suchen haben. Kalt, Wasser ist schon mal eine Sache, die funktioniert eigentlich normalerweise gar nicht gut, und wenn dann der Strom noch dazu kommt, dann ist es so eine Sache, die halt richtig schwierig ist. Und dann haben wir noch einen Punkt, und das ist Druck. Weil wir machen ja hier nicht wie Wasserhahn auf mit 10 Bar oder 4 oder 8 Bar, sondern wir fahren hier teilweise Drücke von 60 Bar aufwärts oder 40 Bar in der Regel. Und da sind halt dann schon Sachen, da muss ich schon auch wissen, was ich tue und was dran ist. Und jetzt sind die Jungs, bei uns sind es jetzt 3 untertags, 2 in der Nacht, die sind wirklich die ganze Nacht bei Wind, Wetter, egal ob 3 Grad minus, 20 Grad minus, sind die mit den Fahrzeugen unterwegs und müssen, so ich sage jetzt mal, mindestens alle Stunde an der Maschine sein, die Schneequalitäten überprüfen, die Technik überprüfen, kontrollieren, ist die Richtung gut, der Wind wechselt sich stetig, Schächte ausschaufeln, was auch. Also ich schneie, der Schnee macht mir meinen Schacht, wo die ganze Elektrik und Wasseranschlüsse sind, wieder zu. Jetzt muss ich das Ganze wieder aufschaufeln. Also es ist schon teilweise auch ein Knochenjob. Dann ist es natürlich so, wenn ich an dem Wasser arbeite, wird dieses Wasser auch hin und wieder mal umgeleitet auf mich selber. Ich habe bei minus 20 Grad nasse Klamotten. Ich fahre stundenlang durch Schneekanonen, die mich, ich sag's jetzt mal, anrotzen. So sagt man es halt nun mal. Ich komme rein, habe meinen Bart unter gefrorenem Eis. Ich muss mich erstmal eine Weile aufwärmen. Also es ist ich mache das selber auch sehr gerne, ein genialer Job, ein toller Job, weil du, wenn so ein Berg bei klarer Nacht, tiefen Temperaturen, wenig Wind und du stehst so oben an deiner Bergstation, schaust runter, du siehst, das Ding läuft komplett, keine Fehler, keine Probleme, dann kann das schon wenn du da Lust drauf hast, ein ziemlich erhebendes Gefühl sein. Andererseits ist natürlich, wenn jetzt zum Beispiel eine Pumpe ausfällt bei minus 20 Grad, dann kann dieses erhebende Gefühl ganz schnell in eine andere Richtung abfallen, und dann musst du halt schnell sein, weil dann gefriert alles ein, dann haben wir Probleme. Ich muss jeden Schlauch wieder aus dem Schnee rausnehmen. Ich ärgere mich über die Skifahrer, die dann neben den Pisten über die Kabel fahren. Du musst jede Früh alles wieder absichern. In der Nacht machst du die Polster weg. In der Früh müssen wieder die Jungs raus, müssen die Polster wieder ranmachen, damit wir auch die Pistensicherheit haben. Also da ist schon viel dahinter. Was halt für mich oder als Betriebsleiter und Geschäftsführer dann immer interessant ist, dass die Technik halt wirklich ja so intensiv und so vielseitig ist. Also es sind alte Kanonen, neue Kanonen, alte Pumptechnik, neue Technik. Jetzt, wenn wir andere Skigebiete haben, die haben jetzt vor kurzem neue Pumptechniken eingebaut. Da passiert viel mit dem Computer. Wir haben jetzt eine recht alte Pumptechnik. Da muss ich dann schon wissen, welchen Knopf ich drücke, damit ich hier nicht nur ja, irgendwelche Anlagen abschalte oder überpace oder sonstiges. Also es ist schon eine interessante Geschichte.
Was ist euer Ziel? Du sprichst immer wieder von Schneequalitäten. Auf der anderen Seite habt ihr nicht allzu viele Faktoren, ihr arbeitet mit Wasser, Wasser bleibt Wasser. Dann könnt ihr wahrscheinlich irgendwie mit dem Druck offensichtlich spielen. Aber welche Faktoren habt ihr, um Qualität zu beeinflussen?
Also die Faktoren sind natürlich, so eine Schneekanone ist regelbar. Ich kann an so einer Schneekanone oder einer Lanze kann ich einstellen, wie viel Wasser in der Sekunde durch diese Kanone durchgeht. Da gibt es Parameter, da gibt es die Feuchtkugeltemperatur, es gibt die normalen Temperaturen. Feuchtkugeln ist einfach die Mischung aus Luftfeuchtigkeit und Grad, sage ich jetzt mal. Und da ist jetzt genau dieses Problem, wenn ich jetzt zum Beispiel, es gibt ja immer diesen Mythos, dass man bei Plusgraden Schnee macht, aber dann irgendwelche Zusätze dabei sind. Nein, das ist nicht so. Wir verwenden in Deutschland keine Zusätze, dürfen wir schon gar nicht, würde ja auch keiner tun. Aber wenn jetzt die Feuchtkugel, also die Luftfeuchtigkeit, also diese Energie in der Luft recht gering ist, also wir bei 30% Luftfeuchtigkeit zum Beispiel sind, kann ich ohne Probleme bei 2-3 Grad plus noch Schnee machen. Weil ich einfach diese energetische Umwandlung von diesem verstäubten Wasser in diesen Aggregatzustand Wechsel Schnee oder Eis ist es ja im Endeffekt, habe, funktioniert dann. Andererseits ist es so, wenn ich dann 100% Luftfeuchtigkeit habe, dann kann ich die Piste bewässern und dann habe ich halt nur Wasser auf der Piste. So, und jetzt muss ich natürlich, und das verlange ich dann auch von meinen Schneiern, wir fahren dann an den Maschinen vorbei und geben den Maschinen einfach einen bestimmten Wassergehalt. Ich fahre praktisch vor dem Schneefahne, sagen wir, durch, schau auf den Haufen, der da liegt, und dann kann ich sagen, der ist zu nass, der ist zu trocken und kann dann regeln. Und das kann ich nicht, wenn ich im Büro vorm Computer sitze und sehe, was die Maschine macht, sondern ich muss an die Maschine raus, ich muss an den Erzeuger ran, ist Gegenwind da. Nimmt der Wind den Schnee ganz, ganz weit weg? Habe ich den Schnee überhaupt vor meiner Maschine? Ist er irgendwo anders? Verfrachtet den Schnee irgendwo anders hin? Und unsere Qualität an der ganzen Sache ist einfach, ich sage jetzt mal, in der Anfang, in der Grundbeschneiung, wie wir sagen, machen wir sehr oder etwas nasser, damit wir eben die Pisten sauber bauen können. Und danach wird das Ganze etwas weicher gebaut, damit der Skifahrer eine gute Qualität hat, dass die Piste hält. Wenn ich jetzt zum Beispiel in so einem Schneeprofil nach unten gehe in der Piste, habe ich oben fluffig, möchte ich nicht sagen, kompakten Schnee und unten drunter Eis. Und dieser Eis wird, oder diese kompakte Masse wird dann eben mit den jeweiligen Mitten, also jetzt bei uns sind es die Pistenraupen von Kiesbohrer, mit der Fräse aufgearbeitet und dann halt so präpariert, dass wir qualitativ schöne, buckelfreie, sage ich jetzt mal, oder lochfreie Pisten haben, wo jeder in jedem Fertigkeitszustand runterfahren kann.
Mhm. Arbeitet ihr als Bergbahn lieber mit Kunstschnee oder mit natürlich gefallenem Schnee?
Also erstmal ist es technischer Schnee, es ist kein so ein Kunstschnee, das ist wichtig. Nein, natürlich arbeiten wir sehr, sehr gern mit Naturschnee, weil der Naturschnee ist von den Kosten her sehr günstig, sage ich jetzt mal. Rein von der Haltbarkeit des Schnees ist natürlich der technische Schnee schon haltbarer. Also der ist einfach, der hat eine andere Konsistenz. Der bleibt länger liegen, ist stabiler, ist leichter zu bearbeiten. Aber er kostet Geld. Stromeinsatz, Material, Lohnkosten, keine Ahnung. Für uns ist am besten so eine Mischung, damit wir nicht viel technisch beschneien müssen können und den anderen Schnee untermischen können, sind natürlich so 2 Meter Neuschnee für uns ein Traum, weil damit kann ich arbeiten und natürlich ist dann auch das ganze Gebiet weiß und ich habe nicht nur das Ganze. Also das ist so eine Mischung aus beiden. Also mittlerweile, glaube ich, kann fast keiner mehr sagen, dass er nur mit Naturschnee wirklich glücklich ist, vom Geldeinsatz selbstverständlich, aber die Mischung aus allen beiden, dass einfach diese Konsistenzen miteinander gemischt werden, ist eigentlich zum Bau einer Piste, würde ich jetzt sagen, von meinem Stand her die beste Art und Weise.
Jetzt hattest du vorher bei deiner Auflistung, was so gemacht werden muss, auch noch die Wartung. Also es ist ja einerseits die Revision, da kommen wir später noch drauf, aber offensichtlich braucht es während des Betriebs ja auch noch Wartung. Also die laufen jetzt auch nicht einfach nur automatisch und alles läuft immer super fein. Wie aufwendig ist es, so eine Bergbahn am Laufen zu halten? Wie oft muss man da einschreiten oder einfach von der Bürokratie her warten?
Das ist eine Fangfrage. Wenn ich meinen Job gut mache, muss ich an den Anlagen relativ wenig tun. Weil wir haben ja praktisch unsere Frühjahrs- und unsere Herbstrevision. Das ist dann meistens so im Frühjahr, ja, ist es meistens ein bisschen kürzer, weil wir dann ziemlich schnell wieder aufmachen wollen. Wie jetzt bei uns an der Hörnerbahn fährt ja dann nur die Hörnerbahn. Die anderen Anlagen können dann etwas, ich sage jetzt mal, vernachlässigt werden von dem Zeitraum. Dann werden alle Lager, alle Rollen, alles, was da ist, wird überprüft, aber genau in diesem einen Monat. Wenn ich das gut mache und vorausschauend arbeite, dann habe ich eigentlich unterm Jahr relativ wenig Probleme. Ich habe natürlich gesetzliche Vorschriften, wie bei allen anderen auch, wie jetzt beim Auto- und Ölwechsel oder sonstiges, machen wir tägliche Überprüfungen, wöchentliche Überprüfungen, monatliche Überprüfungen. Das sind dann verschiedene Tätigkeiten drin, Bauwerkskontrollen, sind alle Schrauben fest, dann Stützen, sind alle Stützen im Zustand, sind irgendwelche Schrauben locker, keine Ahnung. Dann haben wir natürlich bei den Seilschwebeanlagen noch die ganz normalen TÜV-Prüfungen, die jedes Jahr sind. Da kommt dann bei uns jetzt zum Beispiel der TÜV Thüringen, da wird dann ja ziemlich genau geprüft, ob wir unseren Job richtig machen. Und wir legen da auch großen Wert auf, dass der technische Stand wirklich in Ordnung ist. Das sind so diese, und die, alle Anlagen werden TÜV geprüft, selbst die Schlepplifte werden, da kommt der TÜV und prüft, ob alles mit Ordnung ist. Das ist auch wie beim Fahrzeug mit einer Plakette und Berichten. Und da wird auch kontrolliert, unsere Tagesberichte, ob das alles gemacht worden ist. Und wenn das alles durch ist, dann sind wir eigentlich unter dem Jahr ziemlich safe, dass wir jetzt an den Anlagen nicht großartig machen müssen. Aber, und das kommt jetzt da dazu, die Winterschneeanlagen, also Beschneiungskanonen, die ganzen Pumpen müssen alle gewartet werden. Filter gewechselt, sauber, Ventile, Düsen gereinigt, entkalkt, Reparaturen, die einfach im Winterbetrieb, fahre die Schneekanonen mit den Pistenraupen im Gebiet umeinander, stelle sie in Eis, hole sie aus dem Schnee wieder raus. Da passiert natürlich auch mal was. Es kommt der Sturm, die fällt um. Das sind alles so Sachen, die werden dann einfach übers Jahr bearbeitet. Und dann auch die Fahrzeuge, die Quads, die Pistenraupen, Skidos, was wir nicht alles haben, muss ja alles am Laufen gehalten werden. Und wenn ich überlege, zum Beispiel so ein Quad, man hat da immer so dieses Bild, durch die Wüste schön durch die Dünen, das macht so ein Quad super toll mit. Aber bei uns sind die Quads halt, sage ich jetzt mal, rein theoretisch 24 Stunden rund um die Uhr. Wenn die Schnee oder die Beschneiungsphase läuft, sind die immer in Betrieb. Die werden eigentlich gar nicht kalt. Oder sie werden kalt und werden dann ziemlich schnell wieder warm. Das ist einfach für ein Fahrzeug und da müssen wir schon dahinter bleiben, dass das Ganze funktioniert, weil das ist schon, da ist schon Verschleiß mit dabei. Mhm. Und die Anlagen selber vom Grundding haben da nichts zu tun, aber wenn wir aus dem Winter gehen, haben wir ja die ganze Landschaftspflege, die ja bei uns auch mit dazukommt. Das heißt, auf den Winter hin werden alle Zäune, Pfähle, alles was so umeinander hängt für den Sommer, Stacheldraht, sonstiges Zeug, abgebaut. Unsere Beschilderungen für jetzt zum Beispiel Mountaincard-Strecke, was wir jetzt bei uns haben, abgebaut. Es werden Zäune aufgebaut, es werden Polster wieder an die Stützen gebracht und. Und das ist jährlich grüßt das Murmeltier. Wir bauen im Herbst auf, im Frühjahr wieder ab, dann kommen die ganzen Zäune wieder hoch, also Winter-Equipment weg, Sommer-Equipment kommt hoch, dann sind natürlich die ganzen Anlagen zu mähen, zu sehen, dann sind unsere Bauarbeiten da, wir müssen jetzt zum Beispiel jetzt letztes Jahr die Stulpmeck-Anlage hat ein neues Podest bekommen, das sind Holzarbeiten, die dauern 2-3 Monate, bis das alles fertig ist, Einstiege wieder herrichten, technisch auf den Stand bringen, ja und dann kommen natürlich noch so Sachen wie jetzt bei uns letztes Jahr der Bau der neuen Gaststätte zum Beispiel. Und man glaubt gar nicht, was da im Hintergrund laufen muss, um so eine Gaststätte hochzubauen. Und das am Berg oben mit den ganzen Wegen, die dann eben den Berg rauf müssen. Das ist jetzt nicht so wie in der Ebene, dass ich mal kurz einen Betonmischer hole, sondern es muss dann alles gemanagt werden. Das sind dann so diese täglichen Arbeiten oder wöchentlich, monatlichen Arbeiten, die wir haben. Also ich kann sagen, es ist halt von verstopften Klo, um das jetzt mal so bildlich zu machen, bis zur vollkommen computergesteuerten SPS ist alles mit dabei. Und das sind jetzt genau diese Dinger, wo dann einfach es sind Leute da, die hauen Bäume um, die dann in den Trassen liegen oder. Wir müssen einfach schauen, dass der ganze Betrieb von Technik zu Natur zu unserem Bergbahnhabitat passt und dass wir eben keine Probleme kriegen im laufenden Betrieb.
Wir sind schon fast durch mit der Zeit, aber ich würde gerne noch ganz kurz auf den Sommerbetrieb eingehen. Ist es eigentlich sentimental für dich, wenn die Saison rum ist und dann eine neue Saison beginnt? Je nachdem, was dir mehr am Herzen liegt.
Es gibt kein Herzblut. Also es sind beide Sachen schön. Es ist nach einer Wintersaison schön, wenn der Sommer wieder kommt, weil der Winter natürlich von den Arbeitsstunden und von dem Betrieb und von dem Aufwand sehr, sehr aufwendig ist. Also sehr mannigfaltig. Das sind einfach viele Anlagen im Betrieb. Es sind viele Menschen im Betrieb. Du hast auch viele arbeitstechnische Probleme, auch mit den Mitarbeitern. Das muss man ganz klar sagen. Auch technisch ist natürlich die Belastung viel, viel höher. Im Sommer, jetzt bei uns für die Hörnerbahn, läuft halt in Anführungsstrichen nur die Hörnerbahn. Und dann kann ich mich so nach und nach um das ganze andere kümmern. Das ist natürlich vom Gedankengut her entspannter als der Winter. Aber der Sommer bringt auch seine Auflagen, seine Probleme. Wir müssen schauen, wie gehen wir weiter, wie entwickeln wir uns. Und der Winter ist Skifahren. Der Winter ist, so wie wir jetzt aktuell noch arbeiten, da ist das Hauptaugenmerk auf Schnee, Skifahren und Winterwandern. Der Sommer ist für uns als Hörnerbahn, sage ich jetzt mal, schon noch eine Aufgabe, weil den müssen wir wissen einfach, wir müssen den Sommer stärken und wir müssen den Sommer entwickeln. Und das sind jetzt so Sachen, wir haben vor ich weiß jetzt gerade mal, 7 Jahren, glaube ich, sind es jetzt, haben wir diese Mountaincards eben bei uns genommen. Das ist so eine Sommerattraktion, wie eine Sommerrodelbahn, nur halt dann freifahrend. Ja. Das sind alles so Aufgaben, so Entwicklungen, die muss man finden, die muss man ins Gebiet bringen. Man muss alle Probleme, die drumherum sind, sondieren. Man muss das Ganze genehmigen. Das muss alles laufen. Und das sind natürlich immer die Sachen, der Winter mach deine Arbeitskapazität auf Schnee, machen Piste auf Schneebetrieb, so dass wir alles laufen haben. Der Sommer ist halt sehr, sehr fest in Planung, in Zukunft, in Geschäftszahlen, in allem, in Weiterentwicklung. Wir müssen ja auch weitergehen. Wir müssen ja auch uns weiterentwickeln. Wir sind ein ganz normaler Betrieb, der ja auch von was leben. Die Mitarbeiter brauchen ihre Arbeit, ihr Geld. Auch wir müssen Geld verdienen. Und darum muss man immer schauen, dass man dann eben weiterkommt. Und da ist, glaube ich, die Sommerzeit drin. Darum gibt es da jetzt kein super und schlecht oder sonst, sondern es ist einfach eine Mischung aus allem. Natürlich freut man sich, wenn der Winter kommt. Geil, jetzt gibt's wieder Schnee. Los, wir legen los. Wir sind die Ersten, wir machen los, wir wollen weitermachen. Und dann ist aber so am Ende der Saison, so nach Fasching, ist dann schon so, es ist dann schon mal wieder gut. Also das gibt's schon auch, natürlich. Aber das ist so eine Mischung aus allem, weil es einfach zueinander gehört. Also wir als Sommer wie Winterbahn, das ist eine Mischung, die geht über. Wir wissen, was wir haben, Revisionen. Aber es gibt schon so Punkte, so Anfang Winter ist toll Winter und Ende Winter ist auch schon wieder toll Sommer zu haben.
Okay. Jetzt, wenn ich es richtig verstehe, ist aber der Winter für euch immer noch wirtschaftlicher als der Sommer.
Für die Hörnerbahn aktuell ja. Also wir haben eine Aufteilung, das ist jetzt wirklich prozentual, will ich jetzt nicht festmeißeln, aber es sind schon so die 70-30, kann man schon sagen, dass wir da noch im Wintergeschäft sind. Wobei natürlich schon, wie bei allen anderen auch, die Entwicklung oder die Stärkung für den Sommer schon auch im Fokus bei uns liegt. Wobei das aber jetzt, sage ich jetzt mal, auch immer diese Stärkung vom Sommer auch in die Gegebenheiten eingebunden ist. Also wie sind die landschaftlichen Gegebenheiten? Was kann ich benutzen? Weil bei uns ist natürlich auch die Viehwirtschaft sehr, sehr hoch geschrieben, auch im Gebiet mit den Alpen, mit den Beusterlangern, mit den Rechtlern. Das ist, der ganze Berg wird dann im Sommer, im Winter gehört er uns. Das ist so jetzt mal, ich hoffe, das nimmt mir jetzt keiner krumm, aber das sagen wir halt immer so, im Winter gehört der Berg uns, da können wir machen, was wir wollen. Im Sommer gehört er den Kühen. Das ist einfach so und da müssen wir schon eine Mischung finden und wir wollen ja da auch eine Mischung finden, dass wir jetzt nicht sagen, raus mit euch, wir wollen jetzt hier einen Freizeitpark aufbauen, sondern wir wollen schon das naturnahe Erlebnis, also dieses Familien in die Natur bringen, vielleicht auch die Alpwirtschaft zu erklären, die Natur, Kräuter, das Leben da oben einfach mal so auch näher zu bringen. Aber das ist manchmal so, diese Mischung aus allem ist halt dann immer ein bisschen schwierig, weil meistens halt das, wo es dann touristisch erschlossen ist, kommen natürlich auch viele, viele mehr Menschen und da kommen dann schon auch mal zwei Welten aufeinander und das ist einfach die Aufgabe, das sage ich jetzt mal, miteinander zu kombinieren, so dass es jedem was nützt und keinem wehtut. Ich weiß nicht, ich glaube, das ist ganz gut ausgedrückt so. Also das müssen wir schauen. Und der Sommer muss schon, wir haben im Winter auch Probleme, wenn wir eine kleine Anlage sind, wenn wir immer wieder investieren müssen, wir müssen schauen. Ich meine, nur als Beispiel, als ich angefangen habe, hatten wir, ich glaube, 30 Schneeerzeuger. Und jetzt, ich sage jetzt mal, ein paar Jahre später ist das fast verdreifacht, das Ganze, weil wir anders gar nicht mehr weiterkommen. Also du musst dich entwickeln. Wir müssen weitergehen und wir müssen ja unser Produkt auch schnell an den Kunden bringen können. Und das sind dann einfach dieser Zeitwandel, der auch da ist, den wir spielen können. Wir wissen, was wir tun. Wir haben manche Probleme natürlich dann auch mit Temperaturen, mit Natureinflüssen. Ich meine, wir hatten auch schon Erdrutsche in der Anlage, die einfach nicht planbar sind. Ja, aber dann, wie sagt man so schön, Arschbacken zusammen und durch.
Ein Teil von dem Sommerbetrieb, jetzt abgesehen von den Mountaincards und auch von dem Bogenparcours, was ihr habt und natürlich auch die Wanderer, sind noch die Gleitschirmpiloten. Und so wie du es vorher gesagt hast mit den Skianfängern, die hier, oder mit den Skifahrern, die hier gelernt haben, ist ja Beusterlang auch der Spot eigentlich zum Gleitschirmfliegen. Ja. Also das ist einer der beliebtesten Schulungsgebiete. Sind die Gleitschirmpiloten für euch gut oder eher stressig?
Nein, also wie gesagt, um es vorzusetzen, ich habe damals vor langer, langer Zeit sogar an der Hörnerbahn selber meinen Gleitschirmschein gemacht, wobei da, wir haben es vorhin schon mal gesprochen gehabt, ich noch nicht in dem Gedanken war, dass ich jemals hier arbeiten werde. Das ist, die Zeit hat sich da einfach dahin entwickelt. Also, um es jetzt mal geschäftsführerisch, sind die Gleitschirmflieger erstmal ein wichtiges Standbein für uns und ich wüsste nicht, was an einem Gleitschirmflieger nerviger wäre oder anstrengender wäre wie an einem normalen Wandergast. Die Problematik ist einfach nur, dass da diese Alpwirtschaft plus Startplatz plus Gras plus da liegen die Kühe so gern manchmal natürlich in diesem Habitat, was ich gerade vorhin schon gesagt habe, also Elbler zu Nutzer, auch bei den Wanderern ist genau das Gleiche. Das ist genauso wie Hundebeutel ins Gelände schmeißen oder den Gleitschirm halt da hinzulegen und der Gleitschirmpilot hat vielleicht gerade gar nicht den Gedanken dran, dass er damit jetzt das Gras kaputt macht. Aber derjenige, der dieses Gras nutzt, um seine Tiere zu versorgen, der hat auf einmal, also da treffen schon manchmal Welten aufeinander. Wir sind da mit den Informationen und mit den Kommunikationen ziemlich weit, glaube ich, und wir reden da, und ich bin da auch durch das, dass ich selber Pilot bin oder war, mittlerweile mache ich es nicht mehr so oft, gehe ich dann einfach und sage, kommt's mit, unsere Skischulen, unsere Flugschulen sind da ziemlich gut mit mir im Kontakt auch, wir klären das. Also wir werden da Lösungen finden. Wir haben jetzt einzelne Bereiche, Startplätze, Landeplätze. Aber es gibt halt so wie bei jedem, das ist der Skifahrer, der Radfahrer, der Gleitschirmflieger, es gibt Leute, die halten sich an die Regeln. Und es gibt Leute, die halten sich grundsätzlich nicht an die Regeln. Und dann muss man einfach irgendeinen Konsens finden und da eine Lösung finden. Aber ich glaube, durch das, dass wir unser Fluggebiet auch mit den ortsansässigen Flugschulen ziemlich gut untergliedert haben. Wir haben unsere Startschilder, wo praktisch die Startplätze, die Landeplätze ausgewiesen sind. Und die meisten, wie bei allen, halten sich an die Regeln. Es gibt halt einzelne, die sich nicht dran halten. Und es gibt natürlich auch einzelne Tage, wo halt einfach auch viel zu viel los ist. Das muss man schon auch sagen. Tandempiloten plus Gast plus Schulbetrieb, und das ist halt dann meistens auf die Tage gepresst. Wochenende, schönes Wetter, richtige Windverhältnisse, dann kann es schon mal knapp werden. Aber ich glaube, mittlerweile haben wir es ziemlich gut im Griff.
Das heißt, es hängen nicht so oft Piloten bei euch in der Bahn?
In meiner Zeit zum Glück, und da waren es bis jetzt zwei. Und das war meistens Flugschule, die einfach dann eine Böe bekommen haben oder falsch abgeleitet sind aus dem Start. Was wir öfters haben, sind Baumschmückungen, sage ich jetzt mal, wo wir halt dann auch helfen müssen, dann irgendjemanden aus dem Baum zu nehmen oder zu holen. Aber das funktioniert mit unserer Bergwacht, die genauso wie im Winter und im Sommer da ist, relativ gut. Das Schlimme ist halt dann immer, meistens ist halt bei uns ist der Bewuchs halt doch recht dicht. Wenn er im Baum hängt, ist meistens halt das Fluggerät dann relativ danach nicht mehr zu nutzen, weil man muss es halt dann rausschneiden oder rausreißen oder rausziehen. Aber toi, 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 wir hatten jetzt bis jetzt noch keine wilden Beschwerden und wilden Unfälle. Natürlich, es stolpert mal einer, es hat mal einen Startabbruch oder die Baumlandungen sind halt dann etwas schlimmer. Aber im Allgemeinen funktioniert das recht gut.
Jetzt habe ich noch zwei letzte Fragen, und zwar ganz kurz noch. Du hast den Winterbetrieb, wo du voll eingespannt bist, dann hast du den Sommerbetrieb, wo du auch noch eingespannt bist, du hast Revision dazwischen. Machst du auch mal Urlaub?
Ja. Also der Winterbetrieb ist schon sehr zeitintensiv, und da muss man schon etwas, das ist auch bei den Mitarbeitern so, etwas Herzblut geben, weil wenn kalt, dann kalt, zum Beispiel jetzt in der Beschneiung, und wenn es eine Woche ist, dann ist es eine Woche. Da muss ich jetzt ein bisschen vorsichtig sein. Wir machen natürlich unsere freien Zeiten, ist sehr intensiv. Aber natürlich ist durch das, dass im Sommer nur eine Anlage läuft und wir ja, sag ich jetzt mal, in der Struktur auch von der Betriebsleitung her eine rechtliche Vorschrift haben, dass immer ein Betriebsleiter an der Bahn sein muss, habe ich natürlich auch noch zwei Stellvertreter, die mich dann vertreten können in allen Situationen, was Bahntechnik und Betrieb betrifft. Und wir teilen uns das dann schon so ein. Und wie gesagt, ich habe auch zwei etwas jüngere Kinder zu Hause. Also meine Tochter ist 6, der Sohnemann ist 8. Die wissen, wenn Winter kommt, sagt meine Frau auch schon mal, der Papa meldet sich ab und kommt dann nur noch sporadisch. Ja, und das ist leider auch so. Da sind die Zeiten und die Tage schon sehr lang und der Aufenthalt zu Hause sehr, sehr kurz. Aber dafür nutze ich dann schon den Sommer, um dann wirklich mit den Kindern und der Familie was zu machen. Und dann teilen wir uns die Urlaubstage oder die Urlaubszeiten schon dementsprechend auf. Und wir versuchen da schon irgendwie alles irgendwie gerecht hinzukriegen. Aber arbeitszeittechnisch ist der Winter schon exzessiver als der Sommer. Das ist schon definitiv so. Und da muss man halt den Sommer nutzen und dann fährt man halt im Sommer in Urlaub. Das geht schon.
Ich hätte noch so viele Fragen, aber wir sind schon weit über der Zeit. Eine letzte Frage noch. Und zwar, wenn du dir jetzt mal das Allgäu als Person vorstellst, was für ein Bild entsteht da in deinem Kopf? Wie ist diese Person? Was macht die? Was mag die?
Das Allgäu ist die Person.
Ja.
Boah, ist das schwer. Was mag die? Also ich denke schon, dass man sagen kann, das Allgäu mag die Menschen. Also gerade in unserem Raum, glaube ich, leben wir sehr, sehr viel mit Mensch und Natur. Und das ist ja auch das Ziel vom Allgäu. Und ich glaube, das kann man dann auch so sagen, dass wir das führen, schützen und aufbauen wollen. Und ich denke schon, dass das Allgäu das möchte. Also dass ich möchte das so. Also das ist, wir können oder das Allgäu kann das. Und wir haben, glaube ich, so viele Punkte von aktiv bis gemütlich, Genuss. Ich glaube, das ist das Allgäu. Und alles andere muss dann sich jetzt über die Zeit entwickeln. Und ich hoffe ich als Allgäu hoffe, dass es den richtigen Weg geht und dass wir das, was wir haben, so nutzen und so ausbauen, dass es auch so das Allgäu bleibt oder dass es einfach ich bleiben kann. Weiß nicht, ob das jetzt Ja, ich glaube, das war Schnucki so.
Martin, vielen, vielen Dank fürs Gespräch.
Sehr, sehr gerne.
Wenn ihr ein Faible für Ski oder Olympia habt, dann kann ich euch die Folge mit dem Oberstdorfer Johannes Ritzek empfehlen oder mein Gespräch mit Efi Sachenbacher-Stehle. Wenn ihr eher im Funpark zu Hause seid, gibt es noch das Gespräch mit Dirk Scheumann von Schneestern, in dem wir uns über den Bau von Snowparks unterhalten. Alle Folgen findet ihr auf allgäu.de/podcast und überall, wo es Podcasts gibt. Wenn euch dieses Angebot gefällt, hinterlasst gerne eine Bewertung oder einen Kommentar auf Spotify oder iTunes. Vielen Dank fürs Zuhören und habt's gut!